Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Nach einer begeisternden Handball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland verlagert sich der Fokus in der geilsten Sportart der Welt wieder zurück auf die Vereinsebene. In der Liquimoli Handball-Bundesliga geht's rein in die zweite Saisonhälfte. Im Fall unserer Recken stehen im Februar dann auch noch die nächsten Aufgaben in der European League an. Darauf blicken wir in dieser neuen Folge von Auszeit ganz ausführlich voraus. Und mit unserem heutigen Gast werfen wir natürlich auch nochmal einen Blick zurück auf die EM, denn er war hautnah dabei als Teil der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen bei uns, Martin Hanne.
Vielen Dank, Yannick. Ich freue mich.
Ja, ich habe es gesagt. Erstmal schön, dass du zumindest scheinbar gesund wieder zurückgekommen bist hier zu uns nach Hannover. Du hast wahnsinnige Wochen erlebt. Hast du das schon alles so verarbeitet, was da in der letzten Zeit so passiert ist?
Ja, durchaus verarbeitet, auf jeden Fall. Hat jetzt auch ein bisschen Zeit dafür, muss aber natürlich sagen, weil du hast angesprochen, ereignisreich war es auf jeden Fall, kam eine Menge dazu auf einmal, was ich so nicht kannte. Von daher war das während der Zeit dort, da haben sich die Ereignisse sozusagen ein Stück weit überschlagen und es ging ja auch richtig um was und man hat das gemerkt, diese ganze Euphorie und den Druck, der natürlich dann auch noch mit dazu kommt, da hast du gar nicht so die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Jetzt aber mit ein bisschen Abstand habe ich das alles verarbeitet und kann die Erinnerungen, die ich jetzt habe, auf jeden Fall genießen.
Das ist ja dann auch gleich so ein bisschen so der absolute Knall gewesen für dich. Erste Mal Nationalmannschaft, erstes großes Turnier und dann auch noch eine Heim-EM. Also mehr Aufmerksamkeit, so auf einen Schlag sozusagen, geht ja eigentlich fast gar nicht.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Also muss ich auch sagen, ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich dabei sein darf, als der Anruf kam von Alfred Gislason und mich da in den Kader berufen hat. Und naja gut, dann ging es natürlich weiter. Ich musste mich behaupten. Ich habe einige Spiele spielen können, habe es auch ziemlich ordentlich gemacht, denke ich. Von daher kann ich da sehr zufrieden zurückblicken.
Gucken wir gleich nochmal ein bisschen intensiver natürlich drauf zurück. Jetzt hattest du im Prinzip ja eigentlich gar nicht frei, also vielleicht maximal so ein, zwei Tage, wo es jetzt wieder zurück zum Switch ging, zurück zu den Recken. Letzte Woche dann gleich ins Trainingslager gefahren, ein Kurztrainingslager im Harz. Auch darauf schauen wir nochmal voraus. Wie ist es dir jetzt gerade so ergangen mit diesem, ja, im Prinzip gar nicht frei haben, von der EM kommen, zack, wieder rein bei den Recken. Wie hast du das so hingekriegt, den Switch?
Ja gut, ich habe ja unfreiwilligerweise ein bisschen länger frei gehabt, war natürlich leider krank. Schon im Halbfinalspiel am Freitag gegen Dänemark war ich krank und dann habe ich einfach gemerkt, das ergibt keinen Sinn. Also ich hing da wirklich dann die letzten zwei Tage bei der EM, war ich isoliert im Hotelzimmer, habe da die Zeit verbracht leider. Kam dann zurück, war natürlich immer noch ein bisschen angeschlagen. Dann hatten wir aber Montag, Dienstag hatte ich dann zum Auskurieren zu Hause. Und dann ging es Mittwoch halt ins Trainingslager, witzigerweise auch ein bisschen verspätet zum ersten Training, weil wir im Stau standen, okay. Aber dann ging es direkt weiter, dann war ich auskuriert und dann ging es wieder Vollgas weiter, hab relativ schnell den Switch hinbekommen, würde ich sagen, dann hatten wir nämlich auch Donnerstag noch ein Training, Freitag Testspiel, das lief dann alles ganz gut, ich fühle mich echt wieder voll angekommen hier.
Sehr cool. Schauen wir gleich, wie gesagt, nochmal drauf im Trainingslager, was da oder auch vielleicht so der Fokus gelegen hat im Training und ihr habt, glaube ich, auch noch eine ziemlich witzige und waghalsige Aktion abseits der Handballhalle gemacht. Da auch gleich noch mehr dazu. Jetzt lassen Sie erst nochmal zurückgucken, wie das alles angefangen hat in Sachen Nationalmannschaft, in Sachen EM bei dir. Wir haben da schon zu zweit kurz drüber gesprochen beim letzten Spiel vor Weihnachten. Da hast du mir das mal so ein bisschen erzählt, wie es zustande kam, wann der Anruf kam von Alfred Gislason. Erzähl das nochmal, wie war das für dich?
Witzig. Also erstmal, er hat über WhatsApp angerufen und das ist ja auch schon mal unüblich, sage ich mal. Aber ich dachte mir so, okay, Nummer kenne ich gar nicht. Dann habe ich das geguckt, habe ich aufs Profilbild geguckt. Das war dann so eine Landschaft. Halt. Okay. So wahrscheinlich typisch isländisch, die sind ja auch sehr naturverbunden. Aber ich wusste nicht, welche Nummer. Und dann habe ich da halt zurückgerufen, ohne jegliche Gedanken. Aber direkt dann an der Stimme auch ihn erkannt. Er hat sich auch direkt mit seinem Namen gemeldet. Hat dann ganz locker einfach mal gesagt, okay, ich hab mich dafür entschieden, du bist dabei. Und dann hoffen wir, dass du gut spielst. Und dann war ich natürlich super, super happy darüber.
Das hat auch, glaube ich, Rena es mal erzählt. Aber so wahnsinnig lang sind die Gespräche mit Alfred Gislason am Telefon nicht. Ne? Das ist dann auch einfach so direkt so, bist dabei. Hat er nicht noch irgendwas gesagt mit, hast du denn überhaupt Lust oder so?
Ja, stimmt. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, Ach, vorausgesetzt, du hast natürlich Lust drauf, hat er gesagt.
Ja.
Dann meinte ich natürlich selbstverständlich. Und das war, glaube ich, dann auch, dass er dachte, okay, dann gerne, dann bist du willkommen.
Hast du, ganz ehrlich, du warst ja im erweiterten Aufgebot schon vorher, das war schon länger klar. Hast du damit gerechnet, dass du es wirklich in den finalen Turnierkader schaffen wirst?
Ich habe tatsächlich erstmal nicht damit gerechnet. Ich habe mich über die 35er-Nominierung sehr gefreut schon und dachte mir, wow, das ist natürlich eine tolle Wertschätzung. Hatte davor auch mal Alfred in ein, zwei Mal in der Halle getroffen, einmal in Magdeburg, einmal bei uns in der Halle. Und da hat er mir auch Feedback gegeben, dass ihm das gefällt, wie ich mich entwickle dass da am Ball bleiben soll. Und da war ja auch ein Testlehrgang zwischendurch.
Mhm.
Der war in München, meine ich, und da wäre ich ja eigentlich nominiert worden, wie ich dann später erfahren habe, von Alfred, aber da hatte ich halt zu dem Zeitpunkt hatte ich mir den Daumen leider gebrochen. Das heißt, einen Testlehrgang konnte ich nicht machen und von daher direkt ins kalte Wasser, direkt quasi zur Heim-EM nominiert worden, ohne vorher einen Testlehrgang. Und ja, dann musste ich ja natürlich alles auf einmal, mir die ganzen Spielzüge und so musste ich mir aneignen und ins Team finden und so. Entsprechend war es natürlich auch stressig, vor allem in der Anfangszeit, bei all dem Spaß, aber es war auch viel Arbeit dann für mich, ohne den Testlehrgang vorher, aber ich habe das halt, ja, versucht, mich da am Riemen zu reißen und mein Bestmögliches zu machen. Am Ende geht es darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Wir wollten ins Halbfinale kommen. Natürlich, wenn man nach den Sternen greifen will, wäre es sicherlich auch möglich, die Dänen zu schlagen, ins Finale zu kommen, aber das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht und da dann Teil von zu sein, da muss ich rückblickend auch sagen, es war schon klasse, war schon toll.
Dein Einstand, das war dann noch nicht bei der EM, das war dann beim Test gegen Portugal, ihr habt ja zwei Testspiele gegen Portugal noch vor dem Turnier gemacht, der Einstand war ja auch, ich sag mal so, nicht schlecht, ja. Ich glaube, ein paar Sekunden war es auf der Platte, wurde es dann eingewechselt und hast direkt mal den ersten Treffer da reingehauen und danach war ja dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit auch deutschlandweit da. Also man las plötzlich überall im Netz so, wer ist eigentlich dieser Martin Hanne? Wo kommt der eigentlich her? Also hast du das gespürt in dem Moment, dass da die Aufmerksamkeit größer war? Oder hast du sowas dann in dem Moment einfach komplett ausgeblendet und warst noch so in diesem Modus, ich muss mich jetzt auf das Spielerische, auf das Sportliche, auf das Turnier fokussieren?
Ja, ich habe das auf jeden Fall mitbekommen. Du kannst dich dem ja auch nicht entziehen, weil die Reporter kommen auf dich zu, stellen dir Fragen und zu dem Zeitpunkt in der Vorbereitung waren eh viele Medientermine standen an und von daher als Neuling so ein Debüt, das ist ja nun wirklich gut gelaufen, dann mit 5 Treffern dann, glaube ich, aus 6 Versuchen und ja, dann war ich da auf einmal im Mittelpunkt so ein bisschen, zumindest für den Abend und den Tag danach, aber ich habe das halt auch versucht, da meine Antworten ja möglichst kurz zu halten, auch einfach, naja, natürlich dann zu erzählen, wie es halt ist, wie es sich anfühlt, aber natürlich auch mit dem Wissen, dass die EM ansteht und dass ich mich da jetzt irgendwie keinerlei irgendwie, naja, davon irgendwie aus der Fassung bringen soll, ne, sondern halt wirklich diszipliniert auf die Sache, auf den Sport, mich weiter fokussieren und das dann halt so ein bisschen machen und dann aber wieder loslassen, so ein bisschen abschütteln.
Das ist aber, ich fand es deswegen so bezeichnend, weil das auch oft was ist, was als deine Stärke genannt wird, wenn man auch mal Mitspieler fragt, wenn man Trainer fragt, so dieses, die sagen immer, der kommt rein, der kriegt eine Aufgabe, geht in die Tiefe, dann macht er das, der macht sich überhaupt gar keine Platte. Der macht sich keinen Kopf, der geht einfach voll rein. Und das war genau diese Situation, du kommst da rein, zum ersten Mal Nationalmannschaft und einfach volle Kanne rein da und das Ding sitzt dann auch noch. Ja. Hast du dafür irgendwie, ich sag mal, so ein Rezept oder wie machst du das, dass du sozusagen den Kopf dann ja scheinbar ausschalten kannst und sagst, ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich jetzt und da gehe ich jetzt voll rein?
Ja, das ist so, irgendwie hat mich das halt auch an mein erstes Spiel in der Bundesliga erinnert, das war eigentlich ähnlich, so, es lief direkt ganz gut, weil ich mir da wirklich keinen Kopf gemacht habe. Naja, ich habe versucht einfach mich vernünftig warm zu machen, also ich brauche irgendwie so ein gutes Körpergefühl, dass ich sage, okay, ich bin fit, ich bin heiß, so ich spüre meinen Körper, so ich bin bereit. Und dann geht's wirklich darum, auf dem Spielfeld die Nervosität auf einmal, keine Ahnung, ich werde die dann irgendwie los. Also am Anfang ist man natürlich nervös, aber dann auf dem Spielfeld macht man sich keine Gedanken mehr, probiert alles drumherum auszublenden und sich wirklich nur auf das Spiel zu konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert, wo der Ball ist, was man für Optionen hat, das kommt alles so eher, ja, instinktiv. Und wenn man da schafft, den Kopf wirklich auszuschalten, bin ich der Meinung, trifft man eigentlich auch die besten Entscheidungen, macht die besten Würfe, die besten 1-gegen-1-Aktionen. Das ist bei mir zumindest.
Ist auf jeden Fall eine große Qualität. Das würde ich, glaube ich, so mal behaupten wollen, weil das kann, glaube ich, nicht jeder. So dieses, wenn diese Nervosität dann einfach so zack auszuschalten. Also behalt dir das gerne bei. Wie war es denn dann beim Eröffnungsspiel? Weil da war vielleicht Nervosität, ich sag mal, vielleicht das Level noch mal ein bisschen höher. Es ging dann wirklich rein in die EM und dann auch noch eben vor dieser Wahnsinnskulisse da in Düsseldorf im Fußballstadion vor über 50.000 Fans. Alles viel weiter, alles viel größer. Erzähl mal, wie sich das für dich angefühlt hat.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall enorm groß. Das kennt man ja so nicht. In der Halle ist es ein bisschen kleiner oder deutlich kleiner vom Raum her einfach. Und das war schon eine einzigartige Kulisse. Und du hast auch gesagt, der Druck, der damit einhergeht, weil es auf einmal ein EM-Spiel ist, kein Vorbereitungsspiel mehr. Und man will das natürlich möglichst gut machen. Ne? Und aber auch da, es ist natürlich ein Handballspiel und man muss ja nur das abrufen, was man eh schon drauf hat. Du musst ja nicht irgendwie was, du musst ja einfach nur den Stiefel spielen, wie im Training vorher auch, wo halt keine Zuschauer da sind. Das zu schaffen ist so die größte Herausforderung auch, aber wir haben das super gemacht. Also muss ich echt sagen, gerade das erste Spiel waren wir sowas von in unserem Element. Trotz dem ganzen Drum und Dran.
Ja.
Und dann macht es halt richtig Spaß, wenn man so auftritt, weil dann trägt einen das halt auch wirklich. Dann fühlt man sich davon auch noch extrem beflügelt, dass dann von außen noch so viel Lautstärke kommt und so viel Push von den Zuschauern. War schon echt richtig cool.
Jetzt mal abgesehen von, es war EM, es war ein großes Turnier, es waren über 50.000 da, rein so vom Raumgefühl in diesem Stadion. Es war nun dunkel und ich im Fernsehen sah es zumindest so aus, dass so die hinteren Zuschauerreihen ja dann doch auch recht dunkel geworden sind, vielleicht gerade dann auch, wenn man auf der Platte war und im Licht stand, sage ich mal. Hat das ein bisschen gebraucht? Ihr wart ja vorher auch schon mal da und habt versucht, euch so ein bisschen dran zu gewöhnen, glaube ich, in einem Training. Das sieht ja dann noch ein bisschen anders aus, so der optische Eindruck, wenn man aufs Tor zuläuft und dahinter ist dann eben nicht gleich die Tribüne, sondern da geht's halt noch total weit sozusagen rein. Wie war das?
Ja, was geholfen hat, ist wahrscheinlich, dass da schon noch Plätze waren. Also dass die haben ja geguckt, dass sie dann bis zum Spielfeldrand schon mit Sitzplätzen das dann
aufbauen. Haben da Tribünen aufgebaut im Innenraum noch.
Genau, ja. Genau. Das hat geholfen. Ansonsten, ja, glücklicherweise durch das Licht ganz gut gelöst, würde ich sagen. Dass das halt wirklich schon so spielfeldfokussiert war und dass du dann dahinter, dass es war dann halt eher dunkel. War erstmal was anderes, aber ich muss echt sagen, da hat man sich sehr, sehr schnell dran gewöhnt eigentlich. Also die Lichter, das haben die schon richtig gut gemacht mit den Lichtverhältnissen, muss man sagen.
Wenn wir dann mal so ein bisschen den im Turnierverlauf so ein bisschen vorspulen, ihr habt es dann geschafft, euch ins Halbfinale zu spielen, auch wenn zwischendrin dann einmal eine Niederlage gegen Frankreich stand in der Vorrunde, dann ein Unentschieden gegen Österreich und am Ende dann auch noch eine Niederlage gegen Kroatien, die dann bedeutungslos war, weil vor diesem Spiel hattet ihr das Halbfinalticket schon sicher. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Halbfinale, wie war da so die Stimmung in der Mannschaft, dass ihr gesagt habt, inwieweit seid ihr mit eurer Leistung zufrieden? Wo sind vielleicht noch Baustellen? Weil das Alfred Gislason hat es ja auch immer wieder betont, dass er gesagt hat, jetzt kommen die Dänen dann, jetzt müssen wir wirklich das Nonplusultra, wir müssen halt eine Topleistung zeigen, sonst haben wir keine Chance. Ja. Wie war da so das Stimmungsbild vorm Halbfinale innerhalb der Mannschaft zu eurer Leistung?
Also ich muss sagen, generell war es sehr fokussiert, die Stimmung. Also es war sehr konzentriert auch. Man muss auch sagen, dass mich das erstmal gewundert hat, wie konzentriert das ist. Ich dachte mir, okay, gerade nicht so locker hier so. Ist ja auch irgendwo klar, weil viele Spieler, gerade die schon länger dabei sind, mehr Verantwortung tragen. Das macht ja auch viel mit denen, mit Sicherheit zu Hause und mit dem ganzen Drumherum. Und da auch halt fokussiert zu bleiben, habe ich ja eben auch angesprochen, man muss das halt einfach ein Stück weit ausblenden, fokussiert bleiben. Und da vor dem Dänemark-Spiel war nochmal, glaube ich, irgendwie hat man nochmal so versucht, diese extra Energie nochmal zu bündeln, weil es war ja auch hart, der Rhythmus war sehr eng, dann immer so ein Zweitagesrhythmus, die Spiele. Und da nochmal so eine extra Energie dann rauszuholen fürs Dänemark-Spiel gegen Favoriten, haben wir versucht. Und ich finde, wir haben auch eine sehr gute Leistung gebracht. Aber am Ende muss man einfach sagen, gegen diese individuelle Klasse, den waren wir an dem Tag einfach nicht gewachsen.
Erste Halbzeit speziell, super gespielt gegen Dänemark. Ja. Ihr geht auch mit einer Führung dann in die Pause, glaube ich, mit +2. Mhm. Und dann, würdest du dann also sagen, das ist dann doch die individuelle Klasse, vielleicht auch die Breite im Kader noch gewesen bei den Dänen, dass sie dann eben immer noch in der Lage sind, von der Bank nochmal wieder diese absolute Top-Qualität zu bringen, die ihr vielleicht in dieser Form in der deutschen Mannschaft jetzt eben noch nicht habt aktuell.
Ja, genau so kann man es, denke ich, sagen. Und dann halt noch nochmal dieses Extra, was sie gespielt haben, 7-6, mit Micke Hansen auf der Mitte, braucht man ja gar nicht drüber reden. Er ist im Angriff so vielleicht der beste Spieler, den es je gab, individuell vielleicht. Also was er, nicht nur weil er wurfstark ist, das ist er auch. Und das ist ja das Problem, der spielt ja noch unfassbar gute Pässe, sicher und trifft die Entscheidung unfassbar gut. Und dann mit einem Feldspieler mehr spielen die das dann aus. Und das war, glaube ich, für die nochmal taktisch der Key, dass wir da halt einfach ja nicht so die Lösung hatten, weil es einfach unfassbar gut gespielt war auch. Ja, und da dann ins Hintertreffen geraten sind.
Dann habt ihr versucht, nach dem Dänemark-Spiel euch nochmal neu zu fokussieren. Es ging ja dann noch um Bronze und es war dann auch klar, dass dieses Bronzespiel, Spiel um +3, auch gleichzeitig noch das Ticket für die Olympia-Quali sozusagen als Preis hatte, wenn man so will. Das ist am Ende leider dann nicht gelungen. Ihr habt das dann verloren und habt mit einem 4. Platz das Turnier abgeschlossen. Also kann man sagen, Ziel erreicht, Halbfinale. Danach, dann will man natürlich mehr, wenn man da ist. Das ist jetzt in diesem Fall leider nicht gelungen. Dann hat man hinterher so gelesen in der Sportpresse in ganz Handball Deutschland. Einige haben gesagt, hey, das ist genau der Leistungsstand, den wir aktuell haben. Wir haben das Ziel erreicht. Das sollte man recht positiv bewerten. Es gab dann aber auch so ein paar kritischere Stimmen, die gesagt haben, na ja, aber wir haben ja quasi, wir waren ja dicht dran und eine Medaille hätte man dann schon holen müssen, gerade mit dem Heimvorteil. Wie bewertest du rein für dich oder wie habt ihr es vielleicht auch intern in der Mannschaft nach dem Turnier getan? Wie bewertest du das Ergebnis?
Ja, es ist ja häufig so, dass dann die zweite Seite dazu kommt. In der Presse, so eine kritische Stimme ist ja dann häufig dabei, wenn man halt eben so weit gekommen ist, aber dann dieses Maximale nicht rausholen kann. Und ja, ich bewerte das so, dass man echt sagen muss, Halbfinale, dass wir es erreicht haben, ist echt gut, ist echt, echt stark. Man muss auch aufs Durchschnittsalter des Kaders gucken. Der war bei uns einfach auch geringer als bei den Schweden, bei den Dänen, bei Spielern, die schon seit Jahren auf Top-Niveau spielen, von daher in unterschiedlichsten Situationen eher wissen, was sie machen auf dem Spielfeld und nicht so leicht in Unsicherheit geraten. Und das hat sich dann meiner Meinung nach auch herauskristallisiert. Und natürlich, ja, so dieses Pensum, was man hatte und der Druck, der dazu kam, der für viele jüngere Spieler natürlich auch schwieriger dann zu tragen ist. Das sind, glaube ich, die Faktoren, wo man dann einfach sagt, okay, das sind ja immer noch besser, die Schweden und die Dänen. Aber das Potenzial, was wir haben, ist halt enorm in der deutschen Nationalmannschaft.
Auf jeden Fall. Also auf die nächsten Jahre auch schließlich nicht umsonst U21 Weltmeister geworden. Letztes Jahr erst die deutsche Mannschaft. Also ich glaube auch, dass man es nicht zu kritisch sehen sollte. Und was man auf jeden Fall, was ja auch, glaube ich, wo es keine zwei Meinungen zu gab, war im Nachhinein die Betrachtung auf das gesamte Turnier gesehen, auf die Organisation, auf die Begeisterung, die dieses Turnier in Deutschland ausgelöst hat, dass man oft gelesen hat, es hat neue Maßstäbe gesetzt, auch von den reinen Zuschauerzahlen, aber auch von der Stimmung in den Hallen. Würdest du das auch so unterstreichen, dass es auf jeden Fall absolut spitzenmäßig organisiert war und es einfach nur ja super Werbung für Handball war?
Ja, ich würde so schon sagen. In den Hallen, wo wir waren, fehlte es wirklich an nichts. Ich denke mal, du warst ja in Mannheim unterwegs.
Als Hallensprecher, genau.
Als Hallensprecher. Mhm. Und hast ja auch eben, haben wir auch kurz geschnackt, hast ja auch gesagt, da fehlt es an gar nichts. Da war immer alles parat und an seinem rechten Platz.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das wirklich Deutschland ausmacht als Ausrichter. Die Begeisterung, die hier mitgebracht wird für den Sport. Die Hallen waren ausverkauft, auch in die Hallen, wo die deutsche Mannschaft nicht unterwegs war.
Ja.
Das ist schon mal richtig cool. Die Fernsehzuschauer, da habe ich auch so eine Liste gesehen, war gigantisch hoch für Handball-EM, wenn man das mit anderen vergleicht.
Mhm.
Und das spricht einfach dafür, dass Deutschland einfach ein idealer Ausrichter ist. Und da kann man sich, denke ich, nur freuen, dass 2027 wieder in Deutschland eine Weltmeisterschaft stattfindet. Und denke ich mal, dass es dann wieder so laufen wird. Also muss ich echt sagen, Hut ab, wie das organisiert wurde. und wie alle Mitarbeiter das umgesetzt haben.
Ja, wir sind ja mittendrin im Jahrzehnt des Handballs, also die nächsten Großereignisse kommen unter anderem dann eben die Heim-WM 2027, nur noch 3 Jahre, also es ist gar nicht mehr so lange hin, bis es dann eben wieder so ist, dass wir dann hier in Deutschland wieder ein großes Handballfest feiern dürfen und dann ja hoffentlich natürlich wieder mit euch und dann gucken wir mal,
sehr gerne.
Gucken wir mal, wie weit es dann geht. Also man kann sich da, glaube ich, auf einiges freuen, mit natürlich auch mit Justus, mit Renas und man darf natürlich auch Marian da immer nicht vergessen, der da für mich auch reingehört, der jetzt so unfassbar großes Pech einfach hatte vor dem Turnier, dass er sich verletzt hat. Wie hast du ihn erlebt jetzt? Ja. Hat das ganz gut weggesteckt, diesen Rückschlag, den er da ja leider erleiden musste?
Ja, super schade, ne, auf jeden Fall. Dann dieser Muskelfaserriss, doch ja ein bisschen stärker dann die Muskelverletzung. Und naja, ich bin auf jeden Fall dann von dem ersten Lehrgang, wir hatten ja einen kleinen Lehrgang sozusagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da bin ich mit ihm auch nach Hause gefahren, dann von Frankfurt vom Hotel aus. Ich denke mal schon, dass die Enttäuschung, die ist natürlich groß, aber er hat das sehr gut weggesteckt, war relativ da positiv und hat es ihm nicht besonders angemerkt, dass er sich da jetzt irgendwie so hängen lässt oder so. Im Endeffekt, wenn sowas passiert, musst du einfach auch damit cool umgehen, denke ich. Du kannst jetzt nicht ewig nachtrauern, aber natürlich sehr schade und auch für uns als Mannschaft, ihn als Option auf der Rückraummitte, gerade auch mit der Hannover-Achse, ne? Dass dann halt Justus als Kreisläufer, rechts Renas, ich links, Marian auf Mitte, das hätte auch was eine Möglichkeit sein können. So ist halt der Sport, da gehören Verletzungen dazu. Schade drum.
Und jetzt geht es ja auch wieder rein in die Liga, was ja dann vielleicht auch Marian helfen wird, wenn der jetzt sozusagen der Spielbetrieb wieder weitergeht. Die EM ist ad acta gelegt, dass er quasi an dieser Enttäuschung dann nochmal einen Haken auch dran machen kann. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir doch mal so ein bisschen jetzt wieder zurück zu den Recken auf das Trainingslager, was ihr vergangene Woche im Harz absolviert habt, wo dann auch ihr von den Nationalmannschaften wieder mit dazugestoßen seid. Ihr wart also wieder komplett. Erzähl mal ein bisschen im Trainingslager, worauf habt ihr den Fokus gelegt, als ihr jetzt wieder alle zusammen wart, mit Blick auf die ersten Aufgaben jetzt dieses Jahr?
Ja, so erste Trainingseinheit, da sind Justus und ich leider zu spät gekommen.
Achso, hast du eben jetzt schon erzählt.
Sind in den Stau gefahren, da war, glaube ich, wieder ein Streik und dann kamen wir da an, haben uns schnell warm gelaufen, dann haben wir Abwehr trainiert in der Einheit und dann war es auch wieder, okay, alles klar, so ist es bei uns hier, das sind die Abläufe, alles klar, zack, zack, okay. Und dann ging es natürlich direkt wieder, als wäre man nie weg gewesen, ging es natürlich weiter. Und das war schön zu sehen, wie schnell, ich kann nur für mich sprechen, aber ich sehe das, bei Justus habe ich das auch gesehen zum Beispiel, wie schnell wir da wieder in die Abläufe reingekommen sind. Und am nächsten Tag das Angriffstraining, so ein bisschen angriffsfokussierter, war auch gut. Wir haben ein Testspiel gespielt gegen Leipzig, wo wir mit einem Tor gewinnen konnten, wo natürlich vielleicht diese 2-3%, die man in einem Bundesligaspiel nochmal aufbringt, vielleicht fehlen, aber man muss sagen, tendenziell haben wir es gut umgesetzt, so wenig Systemfehler drin gehabt und von daher können wir sehr zuversichtlich sein. Wir haben jetzt den ersten starken Gegner. Es wird nochmal eine ordentliche Rückrunde oder ordentliche erste Hälfte dieses Jahres, was das Spielpensum angeht, auch mit EHF Cup. Aber es klappt auf jeden Fall ziemlich gut. Wir fühlen uns, oder ich fühle mich auf jeden Fall wieder voll integriert, als wäre ich nie weg gewesen irgendwie. Und das ist, ja, stimmt mich positiv auf jeden Fall.
Also ist schon so, dass, gut, bei dir natürlich jetzt auf jeden Fall, weil du zum ersten Mal zur Nationalmannschaft gekommen bist. Aber wenn du jetzt vielleicht auch mal mit Justus oder mit Renas und jemandem, die schon vorher bei der Nationalmannschaft waren, dass dieser Switch andersrum zurück zu den Recken dann schon natürlich leichter fällt, weil das sozusagen ja euer Tagesgeschäft ist, wo ihr häufiger viel mehr Zeit verbringt innerhalb dieser Mannschaft und innerhalb dieses Systems mit Christian und seinen Spielideen und so weiter, ja?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde auch für mich, wo es das erste Mal war, ging sehr schnell, ging echt schnell. Christian holt uns da natürlich auch gut ab, muss man sagen. Der ist dann auch bereit, natürlich ein bisschen extra Zeit noch zu investieren. Und einfach zu sagen, so hier, wir sind wieder zurück und hier machen wir das jetzt so. Und da geht das dann halt auch relativ einfach, dass man dann wieder zurückfindet.
Ja, und dann habt ihr ja, wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, nicht nur Handball gespielt und trainiert, sondern ihr habt auch, das hatte Christian in der letzten Folge vom Podcast schon mal angekündigt, ihr habt was Harz-typisches gemacht, so hat er es, ja, es genannt. Ja. Sehr, sehr coole Attraktion an der Rappodetalsperre, eine mega Zipline. Also wer das noch nicht kennt, da macht man sich an so einem, man wird an so eine Zipline gespannt und dann fliegt man ja quasi über das Tal, über die Talsperre. Und das habt ihr dann so als Team-Event gemacht. Erzähl mal, wie war's?
Ja, war klasse. Also hat echt Spaß gemacht, da runter zu fliegen, wie du es gerade gesagt hast. War auch ganz lustig eigentlich. Wir waren dann da und dann wurde uns gesagt, alles klar, zwei Seile sind hier. Das eine ist leicht angerissen, haben sie gesagt.
Okay.
Und da darf keiner drauf, der 90 Kilo oder drüber wiegt. Und dann mussten wir uns erstmal auf eine Waage stellen. Und glaube, in der Handballmannschaft gibt es jetzt nicht so viele, die dann unter 90 Kilo. Das heißt, es gab viele, die dann einzeln geflogen sind, wie zum Beispiel ich auch. Das war ganz witzig eigentlich, so. Hat da jeder überlebt natürlich.
Das ist schön zu hören. Aber das ist auch nicht gerade so vertrauenserweckend, wenn man da hinkommt und dann hört man, ach übrigens, das Seil ist ein bisschen angerissen. Ne?
Ja, aber die waren da voll locker, ey. Das war dann, dann dachten wir uns, okay, na gut, das ist, wird schon irgendwie. Aber war wirklich, wirklich toll, das zu machen. Ja, mit, glaube, 90 km/h hatten wir da oder sogar ein bisschen mehr, sind wir da runtergebrettert und war natürlich auch kalt und windig, aber das hat man da ausgeblendet. Das war einfach nur schön, dort runter zu fliegen und diese dieses tolle Tal zu betrachten, die Natur zu betrachten.
Haben es alle sofort gemacht oder gibt es in der Mannschaft jemanden mit so ein bisschen Höhenangstproblem oder waren sofort alle Feuer und Flamme? Weil also es ist vielleicht ja auch nicht so ohne, ne? Der eine oder andere denkt vielleicht schon mal, naja, ist schon recht hoch dann.
Ja, aber jeder hat es durchgezogen. Ich kann schon mal sagen, es gibt keinen in der Mannschaft, der so richtig Höhenangst hat.
Okay.
Sonst hätte das nicht jeder gemacht. Also klar, mulmig schon ein bisschen, aber ein bisschen nervös war, glaube ich, jeder, weil das ja auch irgendwie was Spezielles ist, ein bisschen Adrenalin ist dabei. Aber keiner hat Höhenangst, hat jeder gemacht.
Sehr gut.
Genossen.
Sehr gut. Ihr wollt ja auch hoch hinaus, das heißt Höhenangst wäre da auch schlecht. Okay, der Witz war jetzt nicht so gut. Okay, ich gebe's zu. Euer Testspiel, das hast du auch gerade schon angesprochen, das war ja gegen Leipzig, aber ihr habt gespielt in Bad Harzburg, weil es gab ein Jubiläum. Nochmal herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre SG Bad Harzburg-Fienenburg. Und deswegen wurde das Spiel dort bei denen ausgetragen. Halle war, glaube ich, voll. Wie war die Stimmung?
Ja. Ja, die waren, ich glaube, weiß nicht wie viel, 400, glaube ich, ungefähr, ne? Waren alle da und waren restlos begeistert. Haben viel Begeisterung mitgebracht für das Spiel, für das Event. Und hat Spaß gemacht da. Auch nach dem Spiel noch das Essen dort. Viele Leute, die dann mit einem reden wollten, einen auch beglückwünschen wollten, auch unseren Nationalspielern zum Beispiel, dass wir dann bei dem Turnier dabei waren. Und war nett, netter Schnack danach noch. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr cool. Mit einem Tor, wie gesagt, gewonnen und dann dadurch auch, ja, denke ich mal, schon für euch, auch die jetzt die ersten beiden Testspiele ja nicht mitgemacht haben, schon nochmal wichtig, dass ihr das nochmal in einer Matchsituation sozusagen nochmal wieder geprobt habt, so nenne ich es jetzt einfach mal, um mehr Sicherheit zu gewinnen, oder?
Absolut, absolut. Das war nochmal sehr wichtig, finde ich. Auf jeden Fall.
Und Erfolgserlebnis mitgenommen, also war es ja dann auch ein erfolgreicher Abschluss des Kurztrainingslagers in Ilsenburg. Und jetzt geht es dann also wieder rein in die Handball-Bundesliga, zuerst gegen den VfL Gummersbach. Mit Julian Köster, den du ja nun jetzt oder den ihr von der Nationalmannschaft in den letzten Wochen hautnah immer miterlebt habt, als Teil eurer Mannschaft, jetzt geht's gegen ihn.
Ja.
Wie wichtig ist er für den VfL Gummersbach und wie viel Fokus habt ihr jetzt vielleicht auch darauf gelegt, auf ihn in der Vorbereitung darauf?
Er ist schon echt ein guter Spieler, beides halt auch, ne? Abwehr wie Angriff, das durfte ich dann auch erleben. Ich wusste gar nicht, also natürlich habe ich schon öfter mal ihn spielen sehen, aber ich wusste gar nicht, dass er so gut auch im 1 gegen 1 ist tatsächlich, weil er ja groß ist.
Mhm.
Von daher kann er viel aus dem Rückraum, aber geht auch häufig in die Zweikämpfe und hat auch so eine gewisse Kraft einfach dabei, dass er dann, wenn er die Bewegung macht und nach vorne kommt, echt schwer zu stoppen ist. Aber es ist ja auch ganz gut, dass man ihn so, Justus, Renners, ich, dass wir ihn auch ein bisschen besser kennen jetzt und ungefähr wissen, was wir zu tun haben, aber Christian hat uns natürlich auch voll darauf vorbereitet und wird wichtig sein, ihn nicht so zum Zuge kommen zu lassen. Gibt natürlich auch andere Spieler noch bei Gummersbach, die gefährlich sind, also wenn ich da an den Rückraumrechten Georgia denke, der Name ist so schwer auszusprechen.
Den hatten wir in Mannheim. Das ist, glaube ich, Skovre Barze.
Ja, genau.
Ja, genau. Genau.
Ja, siehst du, ich hatte den heute im Video, ich habe es vergessen, wie man ihn ausspricht. Aber er auch unfassbar schnell, athletisch, ne? Und ja, da kommt schon, da ist schon viel bei Gummersbach. Wir müssen echt aufpassen. Sehr, sehr gefährliche Mannschaft, wo jeder sich auch voll reinhaut und beweisen will und ja, den Verein voranbringen will. Ja.
Hat übrigens, wo du den gerade angesprochen hast, den, ich glaube, mein Vornamen heißt er Georgi Skovre Barze. Hat einen sehr einprägsamen Move, immer so einen beidbeinigen Absprung gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob das jetzt euch in den Videos auch begegnet ist, aber fand ich total krass. Er springt beidbeinig ab und haut den dann, also echt schraubt sich hoch und haut den dann über den Block rüber. Also das ist mir zumindest hängen geblieben jetzt von den Nationalspielen aus Mannheim.
Ja, er ist sehr, 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 sehr ästhetischer Spieler, auch sehr so athletisch und hat auch einen echten schnellen Wurf, ne? Schraubt sich da hoch, schneller Wurf. Schon stark, also müssen wir echt ordentlich gegenhalten.
Dann geht es danach weiter, am Dienstag in der kommenden Woche ja auch schon wieder im Europapokal, also die Hauptrunde in der EHF European League beginnt für euch dann mit dem ersten Spiel zu Hause gegen Nantes aus Frankreich. Ihr seid natürlich jetzt im Moment noch voll im Fokus auf Gummersbach. Christian Prokop hat letztes Mal gesagt, er glaubt schon oder ist sich sehr sicher, dass das, was jetzt im Europapokal in der Hauptrunde auf euch zukommt mit Nantes und dann auch mit den Rhein-Neckar-Löwen, dass man das schon nochmal in der Kategorie im Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher einstufen muss als das, was ihr letztes Jahr in der Vorrundengruppe hattet. Ja. Siehst du das genauso?
Oh, auf jeden Fall würde ich schon so sehen. Nantes für mich auch ja so schon mit Topspielern besetzte Mannschaft mit einigen und das ist schon echt hochkarätig für EHF Cup. Rhein-Neckar-Löwen brauchen wir auch nicht drüber reden, wissen wir auch. Da sind wir nicht unbedingt Favoriten in den Spielen. Von daher müssen wir da wirklich alles mobilisieren. Vielleicht auch mal ja ein bisschen ekliger sein oder ne. Und wir brauchen, denke ich, dann auch die Heimzuschauer, die Swiss Life Hall, die uns dann nach vorne peitschen in diesen Spielen. Und dann ist es sicherlich so, dass wir da ja Vollgas geben müssen. Unser Ziel ist klar, wir wollen weiterkommen ins Final Four. Wenn wir das schaffen, das wäre schon großartig. Und deswegen, ja, die sind sehr, sehr stark. Aber wir können auch steuern, wie gut wir gegen die spielen. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommen kann.
Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt die perfekte Ausgangslage. Also ihr habt 4 Punkte mitgenommen in die Hauptrunde. Ja. Und großes Ziel natürlich Final Four. Ja, das wäre schon echt klasse, weil es findet auch in Hamburg statt. Also ist gar nicht weit weg. Und es würden sich bestimmt sehr, 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 sehr viele Reckenfans auf den Weg machen, wenn das es denn so weit kommt.
Wie beim Pokal früher.
Genau, sozusagen, ja.
Diese Party dann, ja.
Abgesehen davon, von diesen beiden Spielen gibt es dann noch ein paar mehr im Februar, weil der Februar ist wirklich gleich wieder vollgepackt bis oben hin. Es sind 7 Spiele, die auf euch zukommen. Jetzt man muss ja fast sagen, schon im Rest Februar, also wir haben ja schon ein paar Tage vom Februar weg und jetzt in den restlichen Februartagen 7 Stück, davon 5 immerhin zu Hause, kann man sagen. Hilft dir das jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen mit dem Background EM, dass du dich jetzt an so eine richtig, richtig enge Spieltaktung noch mal mehr gewöhnen könntest, jetzt mit Blick auf diesen vollgepackten Februar?
Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe natürlich, dass dann alle heile bleiben. Also jetzt wirklich, das ist natürlich dann immer, muss man echt aufpassen dann mit der Belastungssteuerung natürlich. Aber ich finde das gut, wenn man dann auch wirklich so viele Aufgaben hintereinander hat. Wenn man sich da in den Rausch spielt, so aus meiner Erfahrung ist es immer besser dann das nächste Spiel ist, wenn man dann da so viele Pausen zwischendurch hat, wo man vielleicht irgendwie so viel mehr trainiert und so. Wir wollen ja spielen und ich finde, Spielen ist auch irgendwo das beste Training. Von daher finde ich das gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass alle heile bleiben und ich hoffe natürlich, dass wir da ordentlich auch Erfolgserlebnisse sammeln jetzt in den Spielen. Das ist natürlich auch gut, dass man ein gewisses Momentum aufbaut, dass man sagt, okay, wir fühlen uns gut, wir spielen stark und können das jetzt so durchziehen.
Also auf jeden Fall ein hochkarätiger Februar, auch was die Gegner angeht. Da kommt dann auch noch der SC Magdeburg nach Hannover im weiteren Verlauf. Dann eben, wie gesagt, Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, sogar beide Spiele gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Europapokal sind jetzt im Februar. Also da bleibt nicht viel Zeit nachzudenken. Vielleicht, wie du sagst, auch ganz gut. Und auf jeden Fall für die Fans ist da gleich wieder einiges geboten. Ja. Jetzt zum Start in das Reckenjahr 2024. Bis hierhin danke ich dir schon mal sehr, Martin. Wir haben jetzt, und wir wollen dich natürlich auch, oder ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne eine bunte Fragerunde zum Abschluss. Und weil es sich ja so schön anbietet, geht's jetzt nochmal um die Nationalmannschaft, geht nochmal so ein bisschen um die EM, aber weniger um das, was auf der Platte stattgefunden hat, sondern vielleicht auch so ein paar, vielleicht kann ich dir noch so ein paar kleine Insights entlocken von hinter den Kulissen von der DHB-Auswahl. Und ich würde direkt mal loslegen und bin gespannt auf deine Antworten.
Alles klar, gerne.
Voll auf die 12.
Ihr habt ja bei den Recken alle auch immer Ämter neben dem Spielfeld. Also es gibt einen Kabinen-DJ, es gibt jemand, der sich ums Wasser kümmert und so weiter und so fort. Wie ist denn das bei der Nationalmannschaft? Habt ihr das auch, so eine Aufteilung, und was hast du gemacht, wenn es das gibt?
So nicht, nein, gibt's so nicht. Aber ich gehörte ja schon zu den Jüngeren. Wobei mit 22, was ganz lustig ist, ich war eigentlich nur der fünftjüngste.
Okay, ja, sieht man, wie jung das Team ist eigentlich.
Ja, ne? heftig. Aber ich hab dann einfach mir den Physiokoffer meistens genommen. Einfach. Und dann war das so mein Ding, habe ich den Physiokoffer genommen. Und dann haben die anderen jüngeren Spieler so hier und da mal geholfen. Einer die Physio-Liege und dann mal einen Arztkoffer und so. Na, aber ich habe da immer den Physio-Koffer. Damit bin ich ganz gut gefahren eigentlich.
Alles klar. Und Kabinen-DJ gibt's ja auch, ne? Ich glaube, Timo Kastening?
Das war Timo. Das ist auch voll sein Ding. Also ich muss sagen, ich finde die Musik, die er macht, auch, muss ich ein Lob aussprechen, wirklich richtig gut. Bereitet einen sehr gut aufs Spiel vor.
Ja. In welche Richtung geht denn das so? Was läuft denn da so bei euch in der Kabine?
Oh, unterschiedlich. Rap, so ein bisschen Oldschool-Pop manchmal. Auch viel House. Und alles, was so einen so heiß macht aufs Spiel, was man sich so vorstellen kann. Ein bisschen Rock auch dabei, mal so zwischendurch. Also das ist Timos Ding auf jeden Fall.
Ich glaube, als Timo dann ein oder zwei Spiele nicht dabei war, weil er ja auch zwischendurch mal krank war, hat dann nicht Andreas Wolf übernommen.
Hat er auch gut gemacht? Ja, auch gut. Hat auch so einen gewissen aggressiven Flair reingebracht, den man halt auch braucht für so ein Spiel. Muss ich auch sagen, hat er gut übernommen.
Okay, also auch was Kabinen-DJs angeht, habt ihr eine gute Breite im Kader, kann man sagen. Also auch der Backup hat das dann sehr gut gemacht.
Auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen noch abdecken.
Alles klar. Wer ist denn so im DHB-Team der größte Spaßvogel? Wer haut denn immer gern mal einen Witz raus? In der Schule hat man früher gesagt, Klassenclown, vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Ein Klassenclown? Ah, Andi Wolf ist schon jemand, der sehr viel redet, muss ich sagen. Und hat auch immer mal wieder so einen lustigen Spruch, versucht da irgendwie jeden irgendwie mal so ein bisschen so ein bisschen unterschwellig zu foppen auch. Dann gibt's noch, finde ich, Timo auch, er saß neben mir beim Essen, auch immer lustig dann mit ihm. Die beiden, die DJs sozusagen. aber ansonsten hat jeder mal auch einen Spruch auf Lager. Ist auch wichtig zwischendurch mal, um so ein bisschen Lockerheit reinzubringen.
Gibt es denn bestimmte Freizeitbeschäftigungen, Gemeinschaftsaktivitäten, die in der Nationalmannschaft hoch im Kurs standen? Also habt ihr Mau Mau gespielt? Habt ihr, weiß ich nicht, irgendwelche Gemeinschaftsspiele gemacht oder auch vielleicht zusammen irgendwelche Serien, irgendwas auf dem Tablet angeschaut? Was ist denn da so Trend bei euch?
Ja, das ist, muss ich auch sagen, war richtig cool. Also wir haben so einen Raum immer gehabt, wo da eine Tischtennisplatte stand. Mhm. Und so ein Ständer fürs Dartboard, ne? Dann konntest du da Dart spielen, Tischtennis, das hat auch riesig Spaß gemacht, habe ich beides auch gern genutzt. Beim Darts war es so, dass Philipp Weber einfach so unfassbar gut war, echt, dass das mich total demotiviert hat, Dart zu spielen. Ich bin dann irgendwann einfach gegangen und habe dann Tischtennis gespielt oder so. Aber zwischendurch auch natürlich ein paar Runden Dart, am besten, wenn Philipp Weber nicht da war.
Okay. Also der ist nicht gut, der haut da die 180s raus, oder? Also vielleicht nicht ganz, aber.
Ist auch passiert, ja.
Echt,
auch, ja? Ja. Also ich bin auch nicht schlecht im Dart. Ich hatte früher auch sehr, sehr viel gespielt tatsächlich, war da irgendwie, wir hatten das im Keller so, habe ich viel gespielt, hatte auch mal die ein oder andere 180 dabei. Aber er war wirklich, wirklich zu diesem Zeitpunkt einfach sehr, sehr gut. Aber man macht es ja auch zum Spaß und für die Gemeinschaft, und ich muss sagen, das war auch ganz schön. Ein Kartenspiel zwischendurch war auch mal drin. Also da gab es schon Beschäftigungsmöglichkeiten.
Klingt sehr abwechslungsreich und sehr spaßig jedenfalls. Wo wir gerade nochmal so ein bisschen über Rollen in der Mannschaft gesprochen haben. Es gab ja auch die Situation zwischendurch, dass Kai Häfner dann nach dem Eröffnungsspiel, glaube ich, erstmal abgereist war, weil er nochmal Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal an unseren Ex-Recken Kai Häfner. Und dann gab es von dir ein lustiges Zitat, was ich gelesen habe.
Ja.
Sie haben dich irgendwie gefragt, wenn er jetzt zurückkommt und so, dann hast du gesagt, ja, wenn er jetzt zurückkommt, dann kann er für uns wieder den Papa spielen sozusagen. ist er so ein bisschen auch so Team-Papa oder wem würdest du diese Rolle so zuschieben?
Ja, genau, das habe ich ja auch mit dem Augenzwinkern gesagt. Weil man ja in der Mixzone kriegt man ja auch mal so Spaßfragen und wenn man an der Tonlage des Fragestellers erkennt, dass es auch ein bisschen eine Spaßfrage ist,
ja,
kommt natürlich auch eine spaßige Antwort und dann wird das als Schlagzeile auch gerne mal so abgedruckt. Aber ein bisschen Ernst ist auch dabei, weil er auch einfach der Älteste von uns ist und ich stelle mir das schwierig vor, ohne es selber erlebt zu haben, aber natürlich mit einem Kind, was natürlich das Größte ist, die eigene Familie sicherlich zu erweitern, ein neues Kind zu bekommen, nochmal Papa zu werden und sich dann aber voll auf die Mannschaft zu fokussieren. Aber dadurch, dass er halt so diese Erfahrung mitbringt und auch an sich einfach ein guter Teamsportler ist, einfach ein sympathischer Mensch einfach, der auch gerne mal einen Tipp gibt, war das schon so, dass er auch so ein bisschen so diese Ruhe, Souveränität reingebracht hat und auch ja dieses so Vatermäßige, wie ich das halt gesagt habe, ja, reingebracht hat. Ja.
Also Augenzwinkern, aber schon mit einer gewissen Portion Wahrheit dabei. Ja. Abschließend würde ich gerne nochmal auf eine Meldung zu sprechen kommen, die wir gerade jetzt auch Ende letzter Woche erfahren haben in Bezug auf die Zukunft der Nationalmannschaft, denn es geht ja weiter. Ihr habt ja bei der EM nun leider das Olympiaticket noch nicht gelöst, aber es gibt jetzt ein Quali-Turnier, wo ihr euch das noch schnappen könnt und das findet, wie wir jetzt wissen, in Hannover statt,
ja,
in der ZAG Arena.
Bestens.
Wie hast du reagiert, als du es gelesen hast?
Ja, fand ich total cool. Dann ist man ja, es ist ja noch nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwie dabei bin. Ne? Man muss ja auch erstmal die Leistung bringen. Was ja gesagt haben, weil als viele Spiele kann ich natürlich
zeigen.
Kann ich das natürlich gut machen,
ja,
ne? Oder halt auch nicht, aber ich fühle mich gut. Und entsprechend freue ich mich natürlich, ist natürlich dann auch nochmal jetzt vielleicht auch nochmal ein extra Ansporn, jetzt eigentlich nicht. Ich will eh immer dabei sein, wenn ich kann, natürlich, wenn mir das Vertrauen geschenkt wird. Aber ist natürlich toll, dann im eigenen Umfeld kommen dann sicherlich die ein oder anderen Bekannten dann in die Halle. Und da fühlt man sich doch wohl als sozusagen Hannoveraner, der hier aus der Gegend kommt. Von daher ist klasse.
Und auch eine Auszeichnung, hat auch Christian Prokop nochmal betont, auch eine Auszeichnung für den Handballstandort Hannover natürlich, ne?
Ja.
Was ja auch wiederum euer Verdienst ist mit den richtig, richtig starken Zuschauerzahlen, die sich auch immer weiter in die Höhe schrauben und dann, dass man dann so ein Event hierher bekommt und der DHB sagt, jawohl, wir bewerben uns mit Hannover um die Ausrichtung dieses Qualiturniers. Absolute Wertschätzung.
Echt klasse, ja. Freue ich mich sehr drüber. Ja.
Das Ganze dann im März, aber vorher, wie gesagt, haben wir ganz, ganz viel Handball mit den Recken vor uns erstmal im Februar. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich glaube, wir haben, würde ich sagen, jetzt alles geklärt vorab, bevor es jetzt wieder losgehen kann mit den Recken im Handballjahr 2024. Ich bedanke mich sehr, dass du heute hier warst, Martin.
Ja, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, dir bei der EM zuzuschauen und es wird, denke ich, auch sehr viel weiterhin viel Spaß machen, dir bei den Recken zuzuschauen. Vielen Dank und bleib gesund, weiter alles Gute und wir sehen uns dann in der Halle.
So machen wir es, alles klar.
Danke. Und der klassische Abschluss natürlich auch wieder mit dir ist unser Schlachtruf Recken!
Rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Altwarnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.